Ja, für uns heute, wir sind immer noch in der Weihnachtszeit, wir bleiben da auch noch, 3 Wochen etwa. Erst dann orientiert sich das Kirchenjahr in Richtung Passion, also vorösterliche Zeit, mit dem 2. langen Fasten. Aber jetzt ist Freudenzeit, Zeit der Offenbarung. Das ist ja mit dem Jesus, der als Gottes Sohn und Menschensohn in Erscheinung getreten ist, schon auf eine neue Weise geschehen. Vorneweg war diese Gottesoffenbarung nur wenigen vorbehalten. Den Propheten, den Priestern und den Königen. Und das Volk wurde von ihnen gelehrt. Heute, als Kinder Gottes, ist diese Gabe des Geistes für alle Gläubigen. Und wir tun wohl darauf, auf diese Stimme als eine Stimme des Lebens zu achten. Darum geht es auch in unserem heutigen Text. 1. Brief an die Korinther, Kapitel 2, ab Vers 1. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit, euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Christus Jesus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern, und meine Rede und meine Predigt waren nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs, noch die Weisheit der Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Die Verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat. Denn wenn sie dieselbe erkannt hätten, also die Weisheit Gottes, dann würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben, das aber hat Gott uns offenbart. Durch seinen Geist, denn der Geist erfasst alles, auch die Tiefen Gottes. Und ich lese mal den letzten Abschnitt mit dazu. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Auf dass wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind, welche wir euch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilen geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Denn der natürliche Mensch, kann man auch übersetzen mit seelischer Mensch, nimmt nicht an, was das Geist des Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche aber beurteilt alles, er selbst aber wird zu niemandem beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise? Wir aber haben Christi Sinn. Recht anspruchsvoller Text mit mehreren scheinbaren Widersprüchen. Auf die möchte ich mal zunächst hinweisen. Ich weiß nicht, ob das jemand auffällt. Im ersten Abschnitt, also bis Vers 5, welche Spannungsfelder gibt sich da?
Na, vielleicht, der Paulus war eigentlich sehr, sehr hoher Gelehrter. Und vielleicht hat man ihm das ja auch angesehen, dass er. Keine Ahnung, ja?
Na, zumindest angehört. Das würde ich mal sagen. Und zwar deswegen, weil er solche komplizierten Sätze bastelt, die ja heute noch für uns schwer zu verstehen sind.
Und dann hat er aber ein einfaches Evangelium, nur Christus allein und mehr nicht.
Sicher, das ist das erste Spannungsfeld. Aber es gibt noch ein viel stärkeres. Wie findet das weiter? Es betrifft ihn selbst. Hat aber eine ganz starke Auswirkung auf uns. Oder? Auch auf unserem Dienst. Er sagt, er war in Furcht und Zittern, also in großer Schwachheit, in Furcht und Zittern, wird gerade in beiden Korintherbriefen mehrmals deutlich. Und redet dabei von dem Evangelium der Kraft. Das finde ich herausfordernd. Damit euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wenn wir heute, und ich muss wirklich sagen, bedauerlicherweise, die theologische Ausbildung in Deutschland sehen, ist es genau andersherum. Ein Jammer über viele Jahrzehnte, man muss inzwischen sagen über mehr als ein Jahrhundert, ist die Ausbildung der geistlichen Leiter, der Kirchen, genau in die andere Richtung gegangen. Man versucht, menschliche Weisheit zu vermitteln und dann Menschen mit überredenden Worten zu überzeugen. Mit welcher Folge? Dass Gottes Kraft nicht mehr erlebt wird. Und wir müssen uns hüten, dass wir nicht uns auf eine ähnliche Strecke verführen lassen. Aber das nimmt uns in ein Spannungsfeld. Denn wir werden immer erleben, dass wir eigentlich für die Botschaft der Rettung zu schwach sind. Wird jeder merken, der versucht, einmal ein Zeugnis zu geben oder jemanden anzusprechen, was bekannt ist oder was unbekannt ist. Ich erinnere mich bis heute an die Qualen, die ich hatte, als ich dann, nachdem ich mein Leben Jesus übergeben hatte, nicht gezwungenermaßen, wie vorher schon in der Schule, da war ich als Christenkind von vornherein in so einer Ecke und musste das bezeugen, weil mir das untergejubelt ist, so wie Petrus hier, als er versucht hat, Jesus zu begleiten, als er gefangen genommen war, ja, also auf dem Hof des Hohen Priesters. Da reden andere über ihn und sagen, ja, das war auch einer von da gewesen. Das hatte ich von Kind an gelernt, dass ich da nicht verleugnen darf. Aber das ist ganz was anderes, wenn man dann Zeugnis gibt. Ich erinnere mich ganz genau. Das erste Traktat, was ich weitergegeben habe, ich habe eine Stunde lang im Bus gekämpft. Ich hatte mich schon extra an den Ausgang gesetzt, das dann weiterzugeben. Weil ich wusste eigentlich nicht, was ich dann sonst noch sagen sollte. Und dann war ich überrascht, dass die Frau, die dann ausgestiegen ist und der ich das gegeben hatte, sich bei mir bedankt hatte dafür. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hatte mit Angriffen oder Verachtung gerechnet. Das war ich gewohnt. Das hat mir sehr Mut gemacht, dann den nächsten Versuch zu machen. Und dann weiß ich einmal, ich habe dann einen Weg gewählt, der weniger kompliziert war. Ich hatte mir so einen Anstecker hieran gemacht. Du brauchst Jesus. Das kam von Missionswerk Heugelbach. Hatte irgendjemand mal geschickt. Und das habe ich dann getragen. Und da bin ich angesprochen worden. Auch da wieder zur Ermutigung. Spricht mich ein alter Werkstattmeister, bei dem ich mein Moped in der Reparatur hatte, an vor vielen anderen, hat gesagt, was hast du da hier an deiner Jacke? Naja, immer noch besser als die beiden abgehackten Hände. Er meinte das Parteiabzeichen. So Schritt für Schritt zu gehen in diese ganze Schwachheit. Dann einmal im Zug, stundenlang mit dem Zug gefahren, voll, wie das damals war, wieder mit meinem kleinen Anstecker, da bin ich angesprochen worden. Und dann habe ich das erste Mal mit jemand leise geredet und ich merkte, alle machen die Ohren nicht. Alle wollen sie das eigentlich hören. Und so, deswegen kann ich das nachvollziehen, in Furcht und Zittern. So lernen wir schrittweise Zeugen für Jesus zu sein. In dem Wissen, dass die Macht des Evangeliums in unseren armen Worten sich offenbart, weil Gott bezeugt es. Gott gibt Zeugnis zu dem, was wir in Schwachheit von uns geben. Heute darf ich auch vermögens der Gewohnheit mit einer großen Freimütigkeit predigen. Aber jahrelang, wirklich jahrelang, war ich Sonntag für Sonntag oder Gruppenabend für Gruppenabend buchstäblich mit Furcht und Zittern, dass ich auch nichts anderes weitergebe als Gottes Wort. Jedes Mal. Das, ihr Lieben, sage ich, weil wenn selbst die Apostel mit Furcht und Zittern dieses einfache Evangelium verkündigen, dürfen wir nicht erwarten, dass wir mit fliegenden Fahnen und mit großen Hallodri oder mit Pauken und Trompeten, ich meine das auch wirklich, die großen Verkündigungsprofis wären. Oder dass das die wirkliche oder vielleicht gar machtvolle Verkündigung des Evangeliums sei. Das wird leider bei vielen Kongressen oder Straßenevangelisationen oder öffentlichen Missionsaktivitäten vergessen. Es ist immer dieses kraftvolle Zeugnis Gottes mit unserer ärmlichen Art verbunden. Wir haben gestern ein zweites Zeugnis gehabt von wieder einem anderen Missionswerk, mit dem wir zusammenarbeiten. Die unterwegs sind in Abchasien, das ist eine ehemalige georgische Provinz, die damals im georgisch-russischen Krieg abgespalten ist. Ehemals sehr reich am Ostufer des Schwarzen Meeres, heute extremst verarmt. Religiös, das ist eine Mischung aus Orthodoxen und Muslimen. Und dort sind junge Leute von den Evangeliumschristen oder Baptisten unterwegs gewesen, um das Wort Gottes weiterzugeben. Wie? In aller Einfachheit. Mit Mülltüten, um den Dreck von den Straßen zu sammeln, mit Besen, um die Bürgersteige frei zu fegen, mit ein paar Eimern Farbe, um öffentlich Brücken und Übergänge wieder ein bisschen schöner zu machen. Und Gott tut ihnen eine Tür auf, dass sich dort der staatliche Rundfunk dafür interessiert und sagt, diese Evangelisten sind eure Freunde, keine Angst haben, kommt mit denen in Kontakt. Die Versuchung, unser öffentliches Leben ein bisschen schöner zu machen, es geht ihnen aber eigentlich um die Reinigung der Seelen. So hat ein staatliches Medium das Evangelium gefördert und damit sind die Türen offen. Mit solchen einfachen Diensten. Das, ihr Lieben, ist unser Dienst. Das ist der Dienst der Apostel und Propheten, der Männer und Frauen, die Gott berufen hat. Und das ist auch unser Dienst. Und so bezeugt es der Hebräer, der damaligen wissenschaftlichen Sprache des Griechischen mächtig war, in einer griechischen und man sagt damals also extrem weltlichen Stadt. Vielleicht ein bisschen vergleichbar heute mit New York oder San Francisco oder Las Vegas oder in Deutschland mit Berlin, Prenzlauer Berg oder so. Also die ganz fortschrittlichen Gewohnheiten. oder die sich zumindest für sowas halten. Und da hinein, in diese Metropole, bringt er dieses Wort, von dem wir im ersten Kapitel lesen, den Juden in Ärgernis, weil für sie galt ja als Tradition dieses mehrhundertfache Gesetzeswerk, was eben peinlichst genau einzuhalten ist, um mit Gott irgendwie ins Geschäft zu kommen, und den Griechen eine Dummheit. Wie kann man einen Gekreuzigten bezeugen? Die Götter sind doch die auf dem Olymp herrschen und die ihre Feinde besiegen und die, wenn auch mal was schief geht, dann einen anderen an ihrer Seite haben, der sie dann wieder raushaut. Und dann erzählt da einer von einem Zimmermannssohn, der viele Wunder getan hat, aber am Ende am Kreuz gehängt. Was ist das? Wir müssen eine Sache wissen. Christus als gekreuzigt zu bezeugen, noch nicht mal als auferstanden. Das ist für Glauben. Das ist eigentlich das Zeichen, dass jemand glaubt. Ja? Christsein lässt sich reduzieren auf zwei Dinge. Jesus Christus als Herrn zu bekennen, als meinen Herrn. Das kann man nur mit dem Mund. Das reicht nicht, wenn wir das nur denken. Es gehört dazu, das Bekenntnis, Jesus Christus ist mein Herr oder Chef oder wie immer ich das bezeugen will. Und im Herzen zu glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Oder dass er aus den Toten auferstanden ist. Diese beiden Dinge sind die Siegeskennzeichen, dass das Evangelium in den Wurzeln gefunden hat. So kann man das nachlesen in Römer 10. Aber verkündigt wird Christus der Gekreuzigte. Warum? Nein, weil es keine Vergebung außer durch Blutvergießen gibt. Das ist so. Der Zugang zu Gott, zu dem Heiligen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, dem Erhalter des Lebens, dem Herrn des Universums, führt der Weg auf dem Pfad der Gnade. Dass wir nicht durch unser Verdienst oder eben durch unsere Weisheit oder durch sonst irgendetwas von uns gerettet werden, sondern alleine dadurch, dass Gott aus seinem Überfluss, aus dem Reichtum seiner Gnade, aus dem Überfluss seiner Liebe, Menschen in seine Gemeinschaft einlädt, auf dieser Basis, dass ihre Sünden vergeben werden. Und dieses Ärgernis des Kreuzes gilt es zu verkündigen. Ärgernis deswegen, weil es einerseits Leute gibt, die sagen, was brauche ich das? Ich tue doch immer richtig das Gerechte und Gute. Da brauche ich keine Vergebung für. Und die anderen sagen, das, was ich gemacht habe, ist so schlimm. Das kann gar nicht einfach so ausgelöscht werden. Da muss ich das wieder gut machen. Und zwischen diesen beiden Spannungsfeldern, die beide dem Stolz entspringen, beide der fehlenden Bereitschaft, sein Leben unter die Herrschaft Gottes zu stellen. Diesem Spannungsfeld löst uns nur das Evangelium. Das Beugen und das Staunen. Wenn diese alten Glaubensväter, so viele Liedergedichte haben, ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in den Strom deiner Gnade, oder? Das sind Menschen, die das nicht nur gelernt habe, sondern auch gelebt habe. Und das, ihr Lieben, ist das, wie Evangelium weitergegeben wird. Durch das, was ich erlebt habe. Und ich muss nicht warten, bis ich Doktorgrad dabei gewinne, sondern ich darf, wenn ich selber diesen Schritt gemacht habe, schon wieder ein. Das lernen wir bei den ersten Jüngern Jesu. Ja, Andreas findet seinen Bruder, Simon, und geht dann zu Nathanael und sagt, wir haben den Messias gefunden. Das, oder diese Frau am Jakobsbrunnen, geht, nachdem sie dieses Gespräch mit Jesus hatte, in die Stadt und sagt, kommt, er hat alles von mir gewusst. Das muss der sein, der uns den richtigen Weg zeigt. Dieses Geheimnis hat sich bis heute nicht geändert, weil wir reden Weisheit unter den Vollkommen, nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs. Wir hatten gestern bei unserer Vorstandssitzung einen kurzen Abschnitt aus dem Buch des Predigers. Passt dazu. Ich zitiere das gleich am Anfang, im zweiten Kapitel. Ist dieser Mann, der bis heute sprichwörtlich als einer der klügsten Menschen gilt, Weisheit Salomos ist sprichwörtlich, dass er sein Leben darauf gewendet hat, Weisheit zu erkennen oder zu erforschen und Dummheit und Torheit. Und kommt zu dem Ergebnis, auch das ist ein herrschender Wind. Das ist nicht das, was das Leben ausfüllt. Das ist nicht das, was uns Sinn gibt. Das ist nicht das, was uns wirklich weitergeht. Es ist wirklich eine wichtige Sache, dass ich wenigstens Weisheit von Dummheit unterscheiden kann. Und Dummheit und Nichtigkeit, also Sinnlosigkeit, auch einordnen kann. Das gehört dazu. Das ist was anderes als Gutes und Böses zu unterscheiden. Das ist eine Versuchung, die der Satan dem Menschen angetragen hat, um ihn in die Position eines Richters zu heben. Und damit in Konkurrenz zu Gott. Bis heute ist die große Versuchung, dass wir Gutes und Böses unterscheiden wollen. Das können wir schlecht. Sage ich jetzt mal als einer, der schon ein paar Jahre hier auf der Erde lebt und der auch da seine Versuche gemacht hat. Weil viele Dinge, die uns gesagt werden, solange sie nicht im Zusammenhang uns gezeigt werden, uns immer wieder verführen. Da kann man nebenbei merken, die Weisheit Salomos, eine der berühmtesten Dinge, die bis heute ja auch in der Weltliteratur Niederschlag gefunden haben, ist ja das sogenannte salomonische Urteil. Na, kommen zwei Frauen mit zwei toten Kindern. Mit einem toten Kind. Nein, mit einem toten Kind, stimmt. Und die eine will das zweite tot haben und die andere will lieber das fremde Kind lebendig lassen. Ich kenne die Geschichte, ja? Frauen, beides unverheiratet, also lose. Heute würde man sagen Prostituierte. Derzeit gab es weder Verhütung noch Abtreibung, als haben sie ihre Kinder geboren, aber war nicht ihre Hauptsache. Und einer drückt dann ihr Baby. Und tauscht das also das Netz aus mit der anderen. Und die merkt das natürlich. Sie sagt, ja, aber das ist deins, du, deins ist tot, meins ist lebendig. Und dann gehen sie für den König als höchste Instanz und tragen den Fall vor. Und wenn wir dann uns anmaßen würden, gut und böse zu unterscheiden, kommen wir wahrscheinlich zum Fehlurteil. Hören wir auf die eine? Hören wir auf die andere? Was von beiden ist richtig? Keiner, der dabei ist, der dabei gewesen ist, sagt die Wahrheit. Und wenn, weiß man nicht wer, dann kommt es zu diesem Urteil der Weisheit. Gib mir das Lebendige. Ich teile das mit dem Trap, jeder kriegt die Hälfte. Und dann sagt die, deren Kind schon tot ist, ja, gerechtes Urteil macht. Und der andere sagt, nein. Wie mein Kind geschlachtet wird, soll es lieber die andere kriegen. Das ist gut, oder? Das ist ein Wort der Weisheit. So offenbart sich göttliche Weisheit. Danach, ihr Lieben, müssen wir streben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht denken, das ist das, was mich seit Jahren quält. Viele Teile der Christenheit meinen, dass Dummheit ein erstrebenswerter Ansatz ist. Weil ja, das steht, ist das Evangelium ist eine Torheit, also muss man sich weder bilden noch irgendwie mitreden können. Wenn man nur doof tut und fromme Sprüche klopft, dann ist man schon auf dem richtigen Weg. Das, ihr Lieben, ist ein Irrtum. Es jammert mich, dass man so viele Menschen unserer Zeit gar nicht erreichen kann, weil erkennbar ist, dass die Christen gar nicht bereit sind, einmal weiterzudenken, auch mal deren Argumente ernst zu nehmen. Das ist kein Zeichen von Weisheit. Aber, sagt der Apostel, wir reden Weisheit dem Vollkommenen. Nicht die Weisheit dieser Zeitlast. Was ist die Weisheit dieser Zeitlast? Wonach richtet die sich? Nach Geld? Nach Einfluss oder Macht? Oder nach Befriedigung? Das sind die drei großen Felder. Das ist die Weisheit dieser Welt. Da hinein stopft man alle Bildung. Und das ist ein Jammer. Also wenn wir unsere Kinder diesen Bildungswegen aussetzen oder ausgesetzt sehen, das war immer so. Es gibt so Zeiten, also ein bisschen schlimmer, und es gibt Zeiten, also ein bisschen weniger schlimm. Wir nähern uns jetzt gerade wieder einer etwas schlimmeren Zeit. Dagegen muss die Weisheit Gottes gesetzt werden, und die ist im Wort Gottes. Und die wird vermittelt durch den Geist Gottes, genau. Das ist das, was uns unser Text heute sagt. Wir lehren dieses nicht nach menschlicher Weisheit, sondern durch Gottes Geist. Es ist sogar verborgen. Gott hat das Geheimnis des Lebens vor den Weisen dieser Welt verborgen. Wirklich zugesprochen. Und es braucht Offenbarung. Guck mal, wir haben heute so ein kostbarer Loser. Ja? Wer sucht, der wird finden. Sucht den Herrn. Das sind Dinge, das braucht unsere Aktivität. Ja, das wird uns nicht hinterhergetragen oder nachgeschmissen. Das ist kein billiges Gut, was irgendwo verramscht wird und für 1 Euro dann zu haben ist. Das braucht unser Anklopfen, unsere Sehnsucht. Und es wird uns immer wieder überraschen, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört und was in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wir sind immer solche kleinen Kinder ein großes Beispiel. Jeder Tag konfrontiert sie mit wirklich Neuem. Wir können das als ältere Leute nämlich leicht vergessen. Wir wissen inzwischen so viel, nicht im Sinne von absolutem Wissen, aber im Sinne von relativem Wissen, im Sinne von dem, was wir früher wussten. Wissen wir so viel, dass wir vergessen können, wie dieses Wissen, diese Weisheit sich aufbaut. indem wir nämlich immer wieder, und zwar täglich neu überrascht werden von Unbekannten. Und wenn es heißt, dass Gott das denen bereitet hat, die ihn lieben, dann bedeutet das ganz praktisch, dass jeden Tag, wirklich jeden Tag, neue Dinge zu entdecken sind, neue Erfahrungen mit ihm zu machen sind, neue Herausforderungen zu bewältigen sind und neue Übungen zu absolvieren sind, bei denen wir auch Fehler machen. Das ist ganz wichtig. Ja? Die Lehrer wissen das. Man kann Wissen, und ich meine wirklich geistliches Wissen, nur durch Übung in uns festigen. Und dazu gehören, wie immer, dass man eben auch aus Fehlern lernt. Das ist nicht schlimm. Es gibt auch so ein merkwürdiges Ansinnen, als ob Vollkommenheit im Christ sein, was im Griechischen eigentlich bedeutet, erwachsen sein, fehlerfrei bedeutet. Weil das ist ein Trugschluss, den wir aus der deutschen Sprache ziehen können. Bei uns heißt vollkommen, ist oft ein Synonym zu perfekt. Aber wir haben das gerade gelesen. Wir reden Weisheit unter den Vollkommenen. Das heißt unter denen, die schon gewachsen sind in der Nachfolge. Die in die volle Mannesreife hinein gewachsen sind, wie es in Epheserbrief heißt. Das bedeutet nicht vollkommen im Sinne von unfehlbar, sondern gereift. Das einfachste Beispiel ist immer, ein Apfel kann vollkommen sein, aber noch völlig ungenießbar. Nämlich ungefähr einen Monat nach der Blüte sind das so eine kleine Dinge. Wir haben in Pekun neben den Apfelbaum gewohnt, ich muss mal so sagen, der Apfelbaum war richtig als das Haus. Eine wunderbare Sorte, Grafensteiner, auf dem Hof bei uns. Und er hat jedes Jahr tausende Äpfel gehabt nach der Blüte. Tausende. Der ganze Baum hing voll. Und er hat im Laufe der Reife viele hundert, ich schätze ungefähr die Hälfte, abgeworfen, einfach weil es unmöglich war, diese alle zu dieser Reife zu bringen. Weil das hing immer dicht an dicht. Und diese Äpfel waren auch so schon vollkommen. Spätestens die am Baum geblieben sind, wenn sie abgefallen sind, haben sie ihre Vollkommenheit verloren vor der Reife. Der Apfel war perfekt, so sage ich, aber er war noch nicht vollkommen. Die Äpfel waren perfekt für den jeweiligen Reifezustand. Vollkommen waren die Äpfel, die wir dann ernten konnten. Wunderbare, saftige, süße Äpfel. Und diesen Prozess, in den sind wir hineingestellt und in den rufen wir auch andere. Es ist normal, dass jemand, der an Jesus glaubt, am Anfang eine Menge Fehler macht. Es ist nicht mehr normal, wenn er das nach 10 Jahren noch immer dieselben Fehler macht. Dann ist irgendwas in diesem Reifeprozess aus dem Rhythmus gekommen. Dann muss man sich fragen, und da rede ich dann nicht mehr von Äpfeln, sondern von Trauben, ob derjenige wirklich gereinigt worden ist. Ja, jede Rebe wird von dem Weingärtner gereinigt. Wird das rausgeschnitten, damit sich das Schlechte nicht verbreitet. Und dann haben wir diesen letzten Abschnitt in dem Kapitel. Und das bitte ich mal als Hausaufgabe zu nehmen, weil ich nicht so ein Seminar haften Gottesdienst halten will, wo man bis in die letzte Tiefe geht, sondern Anregungen geben, dass das jeder für sich den Abschnitt ab Vers 10 auf Vers 10 einmal zu Hause in Ruhe und in der Tiefe zu betrachten, wo es um den Geist Gottes und um seine Wirkungsweise geht. Wenn wir nämlich von der Tatsache ausgehen, dass Christus in uns ist, dann ist er in uns durch seinen Geist. Christus ist in uns. Die meisten kennen meine Geschichte. Ich habe das persönlich erlebt in dieser Zeit der tödlichen Schwachheit, damals im Krankenhaus. Ist mir diese Kraft Gottes, die Gegenwart Jesu in den Gläubigen, die mich besucht haben, direkt zuteil geworden. Jeder Besuch hat mir Kraft vermittelt, und zwar völlig unabhängig, ob das gereifte Christen waren, die versucht haben, für mich zu beten, oder ob das Frischbekehrte waren, die am Bett standen und erschüttert waren und geweint haben, weil sie gesehen haben, wie elend mir das ging. Die Wirkung jedes einzelnen Gläubigen war immer exakt dieselbe. Ich habe Kraft gekriegt. Das ist Christus in uns, und das geschieht durch seinen Geist. Und deswegen, wenn wir Jesus bezeugen, in der Schwachheit des Wortes, in der Aufrichtigkeit dessen, was wir selber von ihm empfangen haben, dann müssen wir wissen, dass dabei immer Christus dabei ist, weil sein Geist in uns lebt. Und diese Kraft teilt sich mit. Kann man hier merken auch, oder? Sollten wir jeden Sonntag zumindest merken. Mir geht das so. Ich bin oft entmutigt, ausgeleert. In der Gemeinschaft der Gläubigen ist diese alte Kraft und Zuversicht, die wir brauchen für den Alltag, wieder da. Batterie aufgefüllt. Und das hat eben nicht mit überredenden Worten der Weisheit zu tun, sondern mit der Kraft Gottes, die sich ineinander mitteilt. Wissen müssen wir, dass wir dann auf unsere eigene Stärke, Kraft unserer Wassersuppe einfach verzichten müssen. Furcht und Zittern gehört dazu, damit sich die Kraft Gottes wirklich mitteilt. Amen.